SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Zwischen Kult und Shitstorm bewegen sich die Autorinnen und Autoren heute im Lesenswert-Magazin. Kult ist auf jeden Fall der Lyriker Rainer Maria Rilke. Das zeigt sich schon daran, mit wie vielen neuen Büchern sein 150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Ein Band sticht da besonders hervor: Rilke zeichnet. Ja, Rilke hat gezeichnet, unter anderem sogar einen Comic. Seine Zeichnungen schauen wir uns gleich näher an. Und einen Shitstorm, den erlebt die Bestseller-Autorin Caroline Wahl. Gerade ist ihr neues Buch Die Assistentin erschienen, aber nicht das Buch, sondern die Person. Caroline Wahl erlebt gerade viel Kritik und die ist oft alles andere als sachlich. Wir besprechen, was da los ist. Die Musik kommt heute von dem amerikanischen Soul-Musiker Curtis Harding. Er hat letzte Woche ein neues Album herausgebracht. Darin trifft klassischer Soul auf moderne Töne. The Power heißt dieser Song. Fast jeder kennt ihn, viele zitieren ihn, Rainer Maria Rilke. Er gilt als einer der größten und meist übersetzten Dichter des 20. Jahrhunderts. Im Dezember feiern wir seinen 150. Geburtstag und das ganze Jahr über sind schon einige Bücher zu ihm auf den Markt gekommen. Und obwohl schon so viel über Rilke geschrieben wurde, kann man ihn immer noch von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Das zeigt ein Band, der jetzt in der anderen Bibliothek erscheint. Rilke zeichnet, heißt er. Das Buch ist im Deutschen Literaturarchiv Marbach entstanden und das hat einen besonderen Grund, denn im Dezember 2022 ist das private Familienarchiv, das Rilke-Archiv Gernsbach, nach Marbach gekommen und damit auch mehr als 300 Zeichnungen vom Dichter selbst. Silke Arning hat sie in Marbach unter die Lupe genommen.
Das ist die erste Überraschung. Gleich auf mehreren Tischen ausgebreitet liegen etliche Kinderzeichnungen Rilkes. Ein Bild zeigt eine Maus auf hohen Stelzenbeinen, ein Haus im Hintergrund und an der Seite eine Art Brunnen. Darunter ein Kommentar, den Rilkes Mutter vermerkt hat und den die Literaturwissenschaftlerin und Mitautorin Gunilla Eschenbach vom Deutschen Literaturarchiv Marbach so entziffert.
Gezeichnet von meinem teuersten Renici mit 4 Jahren, 1879, und sie schreibt sogar noch Dezember, um zu betonen, dass er da knapp gerade erst 4 Jahre alt geworden war.
Noch erstaunlicher, eine Zeichnung, die ein halbes Jahr später entstanden ist. Sie zeigt einen marschierenden Tambourmajor von der Seite, der hohe Hut, die Knöpfe der Uniform, die Haare, alles sehr detailliert gezeichnet. Daneben, auffällig anders, ein eher gekritzelter Baum.
In allen diesen Zeichnungen aus der frühen Kindheit sieht man, da wird von mehreren Seiten bemalt, Rilke malt irgendeine Form vor, jemand anders macht aus dieser Form etwas, nämlich hier eine Figur. Oder Rilke will Pferde zeichnen. Eine Person leitet an und malt den Kopf und Rudimente des Körpers zur Vervollständigung durch das Kind.
Dass diese frühen Kinderzeichnungen überhaupt erhalten sind, ist der Familie, vor allem Rilkes Mutter Pia, zu verdanken. Die Überlieferung des gesamten Bildmaterials ist alles andere als selbstverständlich, betont denn auch Sandra Richter, Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, die ebenfalls an dem Band Rilke zeichnet mitgearbeitet hat.
Eigentlich war das nicht vorgesehen. Rilke ging davon aus, dass seine Zeichnungen verloren sein sollten. Er wollte ausschließlich in der Erinnerung von einzelnen Persönlichkeiten, Freunden, Bekannten erhalten sein. Von Bildern war eigentlich gar keine Rede.
Auch Rilkes Verleger Anton Kippenberg interessierte sich ausschließlich für den Wortkünstler, für das Private und damit eben auch für die Bilder war kein Platz, heißt es in dem Band Rilke zeichnet, der diese eher unbekannte Seite Rilkes in seiner ganzen Vielfalt erstmals öffentlich macht. Und das ist eine weitere Überraschung. Der junge Rilke war ein durchaus talentierter Zeichner, wie ein Selbstporträt zeigt, das er mit 12 Jahren angefertigt hat.
Das wirklich beeindruckend aussieht. Zum einen sind die Umrisse des eigenen Gesichtes ganz klar gezeichnet, womöglich sogar etwas ästhetisiert. Man sehe nur die sehr hohe Stirn. wunderschön der entstehende Bart gezeichnet, schon mit 12, ganz beeindruckend. Die Haare sind bloß angedeutet, die Augenbrauen stark. Also das ist eigentlich ein junger Mann, der eher 18 Jahre alt ist vielleicht.
Mag Rilke an dieser Stelle seiner Wunschvorstellung etwas nachgeholfen haben, so zeigt er sich an anderer Stelle als penibler Beobachter seiner Umgebung. Er zeichnet Soldaten seiner Heimatstadt Prag, Militärkapellen, die Menschen in der Oper. Daneben eine ganze Reihe mit Rittern und Drachen, schließlich eine Serie bunter Aquarellbilder, Husaren im Feld, in der Schlacht, mit Pferd, den sterbenden Husaren. Und mit Blick auf mehrere Landschaftsporträts meint Sandra Richter:
Wenn wir diese anschauen, dann sehen wir, dass er keinen eigenen Stil entwickeln wollte, dass er viel mehr nachgeahmt hat und dass es schön sein sollte. Und das hieß eben Palais malen, das Wasserblau, der Himmelblau, also nichts Kritisches oder dergleichen.
Doch der junge Rilke entwickelt eine bemerkenswerte Kunstfertigkeit. Besonders erstaunlich und sehr unterhaltsam seine pointierten Karikaturen von der feinen Gesellschaft bis zum Hausierer. Und noch eine Überraschung. Rilke konnte auch Comics. In einer kleinen, sehr humorvollen Bildgeschichte des Dichters muss ein ergrauter Herr feststellen, dass sich nur noch Damen im fortgeschrittenen Schwiegermutteralter für sein Werben interessieren. Rilke, der Dichter hoher Töne, konnte als Zeichner ganz schön hemdsärmlich sein. Gunilla Eschenbach.
Man sieht hier also einen tatsächlich schon etwas älteren Herrn, der sich für eine Landpartie ausgestattet hat. Und hier reicht ihm also eine ganz bärbeißige und mindestens ebenso alte Dame mit Warze und Dutt und Korpulenz die Hand, um von ihm also galant durch die Berge geleitet zu werden. Und wiederum sieht man hier in seinem Kopf, die muss gerade die einzige Punkt sein, die er jetzt noch abkriegt.
Rilke zeichnet, der aufwendig gestaltete Band ist in jeder Beziehung ein grandioser Hingucker. Im Mittelpunkt stehen natürlich die über 150 dokumentierten Bilder Rilkes. Doch die AutorInnen, neben Gunilla Eschenbach und Sandra Richter, ist auch unbedingt Mirko Notscheid, ebenfalls vom Deutschen Literaturarchiv Marbach zu nennen. Sie leisten viel mehr. Es gibt eine sorgfältige biografische Einordnung, die durch ergänzende Fotos, Briefe und Zitate abgerundet wird. Die Beziehung zwischen Zeichenkunst und Lyrik beleuchtet ein besonders ausführliches Kapitel über Rilkes Dinkgedichte. Sein Verhältnis zur Malerei verändert sich nämlich im Laufe der Jahre, bekommt eine andere Bedeutung und dient mehr dazu, sich an bestimmte Eindrücke und Dinge zu erinnern. So hält er in seinen Notizbüchern fest, was später Eingang in seine Lyrik findet. Im Pariser Atelier Rodins skizziert er in schnellen Strichen eine Pantherskulptur des Bildhauers. Im Jardin des Plantes studiert er den Flamingo. Rilke konnte zeichnen, aber er hat zugleich erkannt, dass andere es besser konnten, meint Sandra Richter und stellt zugleich fest:
Wenn man nun die Funde ernst nimmt, die wir hier sehen, muss man sagen, zu den neuen Gedichten ganz speziell, aber auch zu anderen Texten, gehören diese Zeichnungen integral. Sie sind Teil des Werkprozesses, Teil des Schreibens. Und inwiefern genau sie das sind, das ist erst noch zu überlegen. Welche Rolle spielen diese Zeichnungen? Gerade für einen Autor wie Rilke, der nicht umsonst immer wieder diesen einen Satz schreibt: Ich lerne sehen.
Und wie er sehen gelernt hat, das können wir jetzt auch sehen, nämlich in diesem aufwendigen Band mit vielen Neuentdeckungen und über 150 Bildern von Rilke höchstpersönlich. Rilke zeichnet, heißt der Band von Gunilla Eschenbach, Mirko Notscheid und Sandra Richter. Er erscheint kommende Woche in der anderen Bibliothek. Aufwendig gestaltet kostet er 68 Euro. Auf unserer Homepage swrkultur.de finden Sie auch Fotos von Rilkes Zeichnungen. Und gleich sprechen wir hier über die Debatte um die Erfolgsautorin Caroline Wahl. Out in the dark, it's plenty of cold, the black stains your soul of ash. When you're out there, it's hard to see. Clearly, you're lucky to find your way back, yeah. Eigentlich läuft es gerade richtig gut für Caroline Wahl. Ihr dritter Roman, Die Assistentin, ist Ende August erschienen und hat es sofort an die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Dort tummeln sich auch nach Monaten weiterhin die Taschenbuchausgaben ihrer zwei ersten Bücher, 22 Bahnen und Windstärke 17. Und das ist nicht alles. In den Kinos läuft gerade auch die Verfilmung von 22 Bahnen. An Caroline Wahl kommt man also nicht vorbei, weder im Kino noch in der Buchhandlung und auch nicht im Netz oder in den Zeitungen. Dort aber tobt ein Shitstorm gegen die Bestseller-Autorin. Fans schreiben schlechte Rezensionen zum neuen Buch, Literaturkritikerinnen werfen ihren Kolleginnen und Kollegen vor, Caroline Wahl nur mit Samthandschuhen anzufassen. Andere versuchen, dem Geheimrezept für Caroline Wahls Erfolg auf die Spur zu kommen, indem sie auf Instagram Paradiescreme aufschlagen. Die Lage ist etwas unübersichtlich. Was da los ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nina Wolf. Hallo Nina, verschaff uns doch erstmal einen Überblick. Was wird denn Caroline Wahl alles vorgeworfen?
Ja, hallo Christine. So einiges wird ihr vorgeworfen und deswegen ist es gar nicht so einfach zu identifizieren, wo genau die Debatte sich eigentlich entzündet hat. Das Spielfeld ist eigentlich klar, nämlich in den sozialen Medien, in den Kommentarspalten. Dort entspinnt sich die Kritik von allen Seiten. Das ist zum einen eine Kritik an ihren Texten, an die Assistentin, ihren neuen Roman, aber auch an 22 Bahnen und Windstärke 17, den beiden Vorgängern. Da ist viel Außerliterarisches dabei. Also eigentlich muss man sagen, dass es eher eine Kritik an Caroline Wahl als Person des öffentlichen Lebens ist, als sie als Autorin. Caroline Wahl inszeniert sich ja auch sehr selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Ich will die Beste sein. Das ist so ein viel zitierter Satz von Caro Wahl. Und sie ist eben eine sehr ehrgeizige Autorin, die sich dann auch mal dagegen gewehrt hat, zum Beispiel, dass sie den Deutschen Buchpreis nicht bekommen hat und das auch lautstark auf ihrem Instagram-Account dann auch preisgibt, dass sie das stört. Und da muss man ein bisschen auseinanderhalten, wo da die Kritikpunkte an Caro Wahl so sind.
Okay, das heißt, wenn die Kritik sich so an ihrer Person entzündet, findest du die Kritik dann fair?
Das ist eben nicht immer fair. Also wenn man da in diese Kommentarspalten schaut, da ist einfach, da muss man das Kind beim Namen nennen, viel Frauenfeindliches dabei. Also da richten sich die Kommentare gegen Caroline Wahls Auftreten, gegen ihre Figur, gegen ihre Frisur. Also das ist nicht schön und das wünscht man wirklich niemandem, vor allem keiner jungen Autorin. Ja, das hat nichts mit ihrem literarischen Schaffen, mit ihrem Werk zu tun.
Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass ihre Bücher, also ihre drei Bücher jetzt insgesamt Millionen von Leserinnen und Lesern erreicht haben, aber die sind trotzdem auch literarisch umstritten. Was ist denn da das Problem, was diskutiert wird?
Naja, du hast es in deiner Anmoderation ja schon gesagt, was ist das Erfolgsrezept Caro Wahl, das fragen sich viele. Da gibt's verschiedene Thesen dazu. Wenn man das immer wüsste, wäre das ganz schön, aber wir wissen es nicht. Eine These dazu ist aber, Caro Wahl schreibt Unterhaltungsliteratur, typische Unterhaltungsliteratur. Das sind so die Erzählmuster, die Tropes, die eben in ihren Romanen viel vorkommen, in allen drei, muss man sagen.
Und was sind das für Erzählmuster?
Naja, das sind dann die romantischen Geschichten. Es sind Liebesgeschichten, die Caro Wahl da erzählt. Es kommt natürlich immer der blauäugige junge Mann, der zur Rettung kommt. Also das sind ja so Muster, die man aus der Unterhaltungsliteratur typischerweise kennt, aus den Romance-Büchern eigentlich. Und dann muss man sagen, sie ist natürlich sprachlich nicht die hochkomplexeste Autorin. Also das sind Bücher, die sich einfach sehr gut lesen lassen. Das kommt gut an. Also das ist ihr Erfolg. Auch die Assistentin ist jetzt schon kurz nach dem Erscheinen auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Also sie scheint da einen Nerv zu treffen. Aber es gibt eben dann auch von ihren Fans, und das ist ganz interessant, die Fans, die genau 22 Bahnen und Windstärke 17 so gefeiert haben, gerade in den sozialen Medien, wo Caroline Wahls Erfolg, ihr erster Erfolg, eigentlich so ihren Anfang fand. Gerade die kritisieren jetzt verschiedene Sachen an ihren Texten. Also da gibt es eine Passage zum Beispiel in Die Assistentin, da geht es um Charlotte, ihre Protagonistin, die über selbstverletzendes Verhalten nachdenkt und in diesem Nachdenken auch die Narben, die dann manche Menschen an den Armen haben, nach dem Ritzen, ja, namentlich, die findet sie sehr schön. Und das werfen ihr Fans vor, das sei problematisch, das sei romantisierend, selbstverletzendem Verhalten gegenüber. Und diese Fans haben jetzt auch nochmal dann so einen genauen Blick in ihre alten Werke geworfen und sagen, naja, Caroline Wahl stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, sie zeigt ihren Erfolg, sie ja protzt auch gerne mit ihrem Erfolg und fährt einen BMW, einen teuren, den sie dann auch gerne auf ihrem Instagram-Account auch irgendwie inszeniert und zeigt und dazu steht auch und ist aber berühmt geworden eben mit einer Geschichte über Armut. Und das gefällt vielen Fans mittlerweile jetzt nicht mehr so richtig, weil sie sagen, das ist eine Aneignung. Sie hat selbst keine Armut erlebt. Warum schreibt sie darüber? Naja, und da muss man jetzt auch auseinanderhalten. Ist das jetzt eine identitätspolitische Kritik oder ist es eine literarische Kritik? Weil wenn wir aus der Literaturperspektive drauf schauen, muss man natürlich sagen, über alles sollte und darf jeder schreiben. Das ist ja genau das Schöne an der Literatur.
Die Frage ist dann nur, ob es gut gemacht ist. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten. Also ich habe das neue Buch von Caroline Wahl, die Assistentin für unser Programm hier für SWR Kultur, besprochen. Und ich muss sagen, mich hat es überzeugt, wie sie diese Verlagsassistentin beschreibt, die ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an Einsamkeit und auch an dem Machtmissbrauch, den sie im Verlag erlebt, zerbricht. Im Netz, vor allen Dingen auf Amazon, da gibt es einige schlechte Kritiken von Fans, die nennen Caroline Wahl eine mittelmäßige Schriftstellerin. Und dann ist es auch so, dass diese Woche bei der Zeit ein Artikel erschienen ist von Iris Radisch, der Literaturkritikerin, die uns, also ihren Kolleginnen, ihren Literaturkritikkolleginnen und Kollegen vorwirft, wir seien zu zahnlos gegenüber Caroline Wahl. Also die Amazon-Kritiken seien da irgendwie direkter. Nina, was verrät uns denn jetzt diese ganze Debatte über Caroline Wahl, über den Zustand der Literaturkritik?
Ich glaube, dass der Fall Caroline Wahl uns mehr über die mediale Aufmerksamkeitsökonomie im Feuilleton und im Spannungsfeld Feuilleton BookTok erzählt, als über den Zustand der Literaturkritik. Höchstens darüber, wie die Literaturkritik das Vertrauen in sich selbst verloren hat. Weil ich würde einen anderen Schluss oder vielleicht einen anderen Anreiz aus dieser ganzen Causa mitnehmen wollen, nämlich, liebe Literaturkritik, unsere Aufgabe ist doch eine ganz andere, als es eine Amazon-Bewertung hat oder als es der Ton in den verschiedenen Kommentarspalten in den sozialen Medien so hat, weil wer sich da bewegt, der weiß, wie wüst es da zuweilen zugeht, sondern dass man in der Literaturkritik ganz andere, ja, fundierte, kenntnisreiche, faire Auseinandersetzungen mit einem literarischen Werk, dass das eigentlich die Norm sein sollte, dass wir da wieder zurückfinden sollten, dass wir den tollen Autoren und Autorinnen aus der Gegenwartsliteratur, die wir zuhauf haben, also ich sage jetzt nur ein paar Namen, Marco Dinic, Katharina Polladian, Marius Goldhorn, Anna Pritzkau und Co., dass die wieder Platz im Feuilleton finden. Und Caroline Wahl kann man jetzt nach dieser ganzen Aufregung aber eigentlich nur wünschen, dass es ihr so ergeht wie Charlotte, der Protagonistin aus ihrem Roman Die Assistentin, der da endet nämlich mit dem Satz, es geht ihr gut, und das wünschen wir genauso Caroline Wahl nach dieser ganzen Aufregung.
Nina Wolf aus unserer SWR Kulturliteraturredaktion über die Debatte um die Autorin Caroline Wahl. Nina, danke dir für das Gespräch und für die Anordnung.
Danke, Christine.
Neben dem neuen Roman von Caroline Wahl hat auch dieses Buch eine große Aufmerksamkeitswelle verursacht. Lazar, der neue Roman des Schweizers Nelio Biedermann. Bereits vor seinem Erscheinen waren die Rechte in mehr als 20 Länder verkauft. In allen großen Zeitungen erschienen Porträts. Und das Erstaunliche an dem Ganzen ist, der Autor ist Jahrgang 2003, also gerade einmal 22 Jahre jung. Ist er der neue Zauberer, wie eine deutsche Wochenzeitung in Anspielung auf Thomas Mann getitelt hat? Jetzt liegt Lazar auch in den Buchhandlungen und mein Kollege Christoph Schröder hat den Roman gelesen und mit dem jungen Autor gesprochen.
Schon in den ersten Zeilen, in den ersten Sätzen ist sie da, die Stimmung, die diesen erstaunlichen Roman trägt. Der Tonfall, der in einer Mischung aus Märchenhaftigkeit und einprägsamen Bildern seine ganz eigene Welt erschafft. Ein Szenario, das etwas Unheimliches entfaltet, minimal über der Wirklichkeit zu schweben scheint und trotzdem fest eingebettet ist in den historischen Kontext.
Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des veränderten Jahrhunderts, als Lojosch von Lazar, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickte, den er bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird. Es war der Tag der drei Könige. Der Wald schluckte das letzte trübblaue Licht. Das Zimmer, in dem der Junge geboren wurde, lag im Westflügel des Waldschlosses, gleich neben dem blau gestrichenen, das nie jemand betrat.
Es ist der 6. Januar 1900. Der Beginn eines von Ideologien beherrschten Jahrhunderts, das auch das Adelsgeschlecht der ungarischen Familie Lazar in den Griff nehmen und zersprengen wird. Davon, unter anderem, erzählt Nelio Biedermann über vier Generationen bis ins Jahr 1956. Lazar ist ein Buch mit autobiografischem Hintergrund. Nelio Biedermann entstammt der österreich-ungarischen Adelsfamilie Biedermann von Turon. Seine Großeltern haben, wie Lojosch Sohn Pischta und seine Frau Eva im Roman, nach dem gescheiterten Aufstand 1956 die Flucht ergriffen. Biedermann hat für seinen Roman Zeitzeugen befragen können, wie er erzählt.
Ich hatte das Glück, meinen Großonkel in Budapest über die Zeit, in der mein Roman spielt, ausfragen zu können. Er ist selbst noch in einem Schloss aufgewachsen und hat die Enteignung am eigenen Leib miterlebt. Und durch ihn konnte ich dieses Gefühl für diese Zeit erlangen und wusste, was die Figuren damals gegessen, wie sie sich gekleidet, gesprochen und worüber sie sich Sorgen gemacht haben.
Diese Authentizität ist eine der großen Stärken des Romans. Die andere ist seine geschmeidige Sprache, die gesättigt ist mit Anklängen an die großen Romanciers des 20. Jahrhunderts, an Thomas Mann, an Marcel Proust oder auch an Josef Roth, der in seinen Romanen das Habsburgische Reich in aller Pracht noch einmal hat auferstehen lassen, um es dann lustvoll in den Untergang zu führen. Lazar hat nichts Anbiederndes und auch nichts Großspuriges. Biedermann ist kein Autor, der sein Können ausstellen will. Vielmehr dienen ihm die Vorbilder als produktive Elemente, um einen eigenen Stil zu entwickeln. Lazar ist ein Roman, der großen Spaß macht, sauber konstruiert, den großen erzählerischen Bogen schlagend, aber im Detail voll von Szenen, die lange nachwirken. Da ist Maria, Lojosch unglückliche Mutter, die sich bereits früh das Leben nimmt. Da ist Schandor, das Familienoberhaupt, erstarrt in der Vergangenheit, das sich allmählich zu Tode trinkt. Da sind vor allem aber die Zeitläufte, von denen die Familie Lazar mitgerissen wird, der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie, der Nationalsozialismus, der Kommunismus, die Zwangsenteignung, die Demütigungen. Mal ist man Täter, mal Opfer, oft auch beides zugleich. Opportunismus, Dünkel, Trieb und Dekadenz ziehen sich als Leitmotive durch den Roman. Die schillerndste Figur ist Lojosch als verrückt geltender Onkel Imre, der im Waldschloss in einem abgeschlossenen Zimmer vor sich hin lebt. Der Wald, die Unheimlichkeit, das Gespenstische haben Imre in sich eingesogen. Imre hat seine schauerromantischen Lektüren ernst, allzu ernst genommen und ist über die Literatur in den Wahnsinn abgeglitten.
Das erste Nachtstück war eine Erzählung, die den Titel Der Sandmann trug. Imre las sie im Schein der Lampe, die auf dem Tischchen neben seinem Bett stand, in einem Zug durch. Als er das Buch neben die Lampe legte, fiel ihm auf, dass seine Hand zitterte, dann, dass auch sein Arm sich unruhig hin und her bewegte und schließlich, dass sein ganzer Körper bebte. Den Blick auf den schwarzen Einband des Buchs geheftet, wartete er darauf, dass der Anfall verebbte.
Der wahnsinnige Imre, der nur selten auftaucht, ist im Grunde der unbestechliche und klare Beobachter des Jahrhunderts. Biedermann rückt das tobende Jahrhundert durch den Filter des vermeintlich Wahnsinnigen immer wieder dezent in ein neues Licht. Der Autor selbst sagt über Imre:
Imre ist auch meine Lieblingsfigur, was sicher daran liegt, dass er trotz seiner Verrücktheit und seiner Sensibilität die meisten anderen Figuren überdauert und eigentlich immer das Richtige zu tun versucht und sich den Verstrickungen, in die sich die anderen Figuren begeben, entzieht und trotz seinem Wahn eine sehr starke Klarsicht eigentlich erlangt.
Ja, Lazar ist ein in sich perfektes kleines Wunderwerk, das enorm frühreife Buch eines jungen Schriftstellers, der nie eine Schreibschule besucht und stattdessen viel gelesen und viel verstanden hat. Man wird die Uhr danach stellen können, wann die ersten Kritiken den Roman als triviale Adels-Soap-Opera abkanzeln werden. Das ist schlicht Unsinn. Lazar ist eine große literarische Leistung.
Das sagt Christoph Schröder. Er hat uns den Roman Lazar von Nelio Biedermann vorgestellt. Das Buch ist bei Rowohlt Berlin erschienen und hat 336 Seiten. Und gleich spreche ich mit einer Autorin, deren Debütroman für mich eine der Entdeckungen in diesem Jahr war, E von Jehona Kizay. Das Buch steht auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. I'm thankful for the things you do. Es ist ein Buch mit dem denkbar kürzesten Titel, zumal auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis, E von Jehona Kizay. Das E hat oben zwei Punkte, also ein E mit Trema. Und dieses E findet sich zum Beispiel in der albanischen Sprache. Man spricht diesen Buchstaben zwar nicht aus, trotzdem hat er eine wichtige Funktion. Der kurze Titel passt sehr gut zu dem Buch von Jehona Kizay, denn darin geht es um das, was nicht ausgesprochen werden kann, weil die Erinnerungen daran so schmerzhaft sind. In diesem Fall ist es der Kosovo-Krieg 1998-99. Jehona Kizay ist selbst 1991 im Kosovo geboren und in Göttingen aufgewachsen. Und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Kizay.
Schönen guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe es eben schon gesagt, dieser Buchstabe E, ich sage jetzt einfach mal E, der wird im Albanischen nicht ausgesprochen, aber er hat eine wichtige Funktion. Welche Funktion hat er denn?
Genau, wenn er am Wortende steht, im Albanischen wird er nicht ausgesprochen, aber er verändert die Betonung des Wortes. Das Wort selber wird anders ausgesprochen, wenn das so lautet dieser Laut, dort steht am Wortende. Und ich fand das eben besonders passend, weil wenn ich an kriegsversehrte Menschen denke, an kriegsversehrte Familien oder an eine kriegsversehrte Gesellschaft, dann ist es oftmals so, dass da etwas ist, was die Menschen beschäftigt, worüber aber nicht gesprochen wird. Aber trotzdem ist ja etwas da und macht etwas mit den Menschen, auch wenn sozusagen die Worte dafür fehlen. Und das fand ich sehr passend, dann diesen Titel zu wählen für mein Buch.
Ja, und was das mit den Menschen macht, wie körperlich das sein kann, das merken wir eben in Ihrem Roman. Da folgen wir einer namenlosen Ich-Erzählerin. Das ist eine junge Frau, die ist im Kosovo geboren und mit ihren Eltern aber vor Kriegsausbruch nach Deutschland geflohen. Das Buch beginnt damit, dass diese Erzählerin eines Morgens ein abgebrochenes Stück Zahn im Mund hat. Sie malt nachts mit ihren Kiefern. Was arbeitet da in ihr?
Ja, das ist schwer in Worte zu fassen. Eine ganze Menge, würde ich sagen. Es sind die Traumata der Eltern, die Traumata der Verwandtschaft, die zurückgeblieben ist und den Krieg aus nächster Nähe erfahren hat. Es sind aber auch ihre eigenen Erfahrungen, weil sie nach Deutschland kommt als kleines Kind und ihr buchstäblich die Worte fehlen, um ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, weil Deutsch eben eine fremde Sprache ist, in der sie sich noch zurechtfinden muss, in der sie hineingeworfen wird quasi. Und diese neue Sprache erzeugt eben Situationen, wo Missverständnisse da sind, wo Dinge ihr zugeschrieben werden, wo auch Rassismus einfach, offener Rassismus ihr begegnet. Und für all das hat sie in diesem jungen Alter noch keine Sprache. Sie kann das noch nicht in Worte fassen und all das schreibt sich in ihren Körper ein. Das heißt, es sind einerseits die Erfahrungen der Familie, der entfernteren Verwandtschaft aus diesem Krieg, wo sie immer nur bruchstückhaft etwas erfährt, aber was eben in ihr weiterarbeitet und was auch leerstellen lässt und wo sie merkt, da ist irgendwie eine Ahnung da und Fragezeichen und diese Ahnung macht was mit ihr und gleichzeitig ist sie eben auch dieser deutschen Gesellschaft verhaftet, wo sie immer wieder eben aneckt, sich stößt, durch Sprache eben auch, durch Missverständnisse. Und all das arbeitet in ihr weiter und findet irgendwann seinen Weg, bricht sich Bahn im Grunde durch das nächtliche Zähneknirschen.
Ja, das hat mich sehr berührt. Es gibt ja einige deutsche Gegenwartsliteraturtexte, die mit diesen Erfahrungen arbeiten, was es bedeutet, nach Deutschland zu fliehen, was es bedeutet, eine Geflüchtete zu sein oder eine Migrantin zu sein, was dieser Rassismus mit einer Person macht. Aber was Sie in Ihrem Roman schildern, das war für mich auch etwas total Neues quasi in unserer deutschen Gegenwartsliteratur, nämlich wie sich diese Sprache und auch diese Bedeutung, also dass sie als Kind in Deutschland eine völlig neue Sprache lernen muss, dass aber gleichzeitig ihre Muttersprache, das Albanische, eine Sprache ist, die sie und ihre Eltern im Kosovo in Gefahr bringen konnte und dass dieses Umkreisen von Sprache und Sprechen eben so einen körperlichen Ausdruck findet. Das war für mich etwas ganz Neues und das hat mich sehr berührt in Ihrem Buch. Wie haben Sie sich dem angenähert? Was hat Sie daran interessiert, an dem Körperlichen einer Sprache oder eines Sprechens?
Mich hat generell immer die Frage interessiert, wie man mit dem Mittel der Literatur, also der Sprache, selbst Sprachlosigkeit darstellen kann. Das fand ich eigentlich immer das Herausforderndste überhaupt im literarischen Schreiben. Und ich habe selber Literatur studiert und diese Fragen der Sprachskepsis, der Sprachlosigkeit haben mich in den Texten anderer einfach auch wahnsinnig beschäftigt. Und ich glaube, am meisten geprägt bin ich durch den Schriftsteller Heinrich von Kleist, weil mich sehr berührt hat die Frage danach, wer spricht eigentlich, wenn die Worte fehlen und die verbale Sprache versiegt. Und bei Kleist ist es eben so, dass der Körper spricht und die Körperzeichen. Und bei seinen Figuren ist es eben so, dass sie oftmals in Ohnmacht fallen, dass sie plötzlich erröten oder erblassen. Es gibt sprechende Blicke oder eine zuckende Oberlippe. Und das, was sozusagen, also Kleist hat ja selber von sich gesagt, er ist ein unaussprechlicher Mensch. Und ich fand es so interessant damals in meinem Literaturstudium, dass man eben, obwohl die Sprache fehlt, trotzdem durch Literatur aufzeigen kann, wie sich etwas trotzdem Bahn bricht, wie sich trotzdem etwas zeigt. Und deswegen eben auch diese Anfangsszene, wo sie eben, wo die Protagonistin aufwacht mit einem Stück Zahn im Mund. Da ist viel Unverarbeitetes, viel Vergessenes, viel Verdrängtes, was sich eben durch das nächtliche Zähneknirschen eben dann aufzeigt, obwohl sie selber dachte, es ist verschüttet.
Und sie geht dem ja auch dann nach. Also ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, sie selbst, also die Erzählerin, hat den Kosovo-Krieg nicht am eigenen Leib erfahren. Ihre Eltern und sie konnten vorher fliehen, aber natürlich haben sie auch Angehörige verloren. Ihr Haus wurde niedergebrannt von den Serben. Sie haben also auch quasi ihr Zuhause verloren. Und sie geht dem Ganzen dann nach, zum Beispiel, indem sie nach Fotos recherchiert, indem sie anfängt, Gespräche zu führen mit anderen Familienmitgliedern. Es ist jetzt so, dass dieser Kosovo-Krieg 1998/99 nicht lange her ist. Dennoch, so ist es mein Eindruck, scheint er aus dem europäischen Gedächtnis verschwunden zu sein. Was bedeutet das für die Betroffenen?
Das bedeutet großen Schmerz, weil der Schmerz natürlich selbstverständlich während der Kriegsjahre schon da war. Insbesondere, also natürlich für die Leute vor Ort, selbstverständlich, aber natürlich auch für diejenigen, die in der Diaspora, also in der Sicherheit gelebt haben damals in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, weil man dem zuschauen musste und im Grunde sehr, sehr wenig machen konnte damals. Und dieser Schmerz dauert eben an. In meinem Krieg geht es ja auch um eine Person, die verschwunden ist in diesem Krieg und wo die sterblichen Überreste nie gefunden wurden. Das ist der Großvater der Protagonistin. Das heißt, da ist auch einfach eine offene Wunde. Und dass in Deutschland oder generell im Westen so wenig daran erinnert wird oder das ganz aus dem Gedächtnis gelöscht wurde, dass das nicht Teil deutscher Erinnerungskultur ist, das schreibt diesen Schmerz einfach fort. Und das ist für mich selber auch als Betroffene unerträglich. Für mich war es ganz schlimm, die Überschriften zu sehen, damals als der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, 2022. Und oftmals die deutschen Tageszeitungen titelten, das sei der erste Krieg auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ja, das ist unerträglich, weil ich nicht verstehen kann, wie man all diese Kriege, die auf europäischem Boden und die nur 2 Flugstunden entfernt stattgefunden haben, wie man die vergessen kann. Und es war, das möchte ich noch erwähnen, es war nicht ein Krieg, weil oftmals wird von dem Jugoslawienkrieg gesprochen. Es war nicht nur einer, es waren 4. In Slowenien, in Kroatien, in Bosnien, im Kosovo. Und auch was in Bosnien passiert ist mit Srebrenica, weil damals nicht eingegriffen wurde in diesen Krieg. Mir fehlt völlig das Verständnis, wie man das vergessen kann. Vielleicht noch eine Bemerkung. Der Schriftsteller Lukas Bärfuß, als er den Georg-Büchner-Preis erhalten hat vor wenigen Jahren und den ich sehr schätze, der hat einmal diesen Satz gesagt, wer den letzten Krieg vergisst, bereitet schon den nächsten vor. Und das ist ein Satz, der ging mir sehr unter die Haut. Und kurz darauf startete eben Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und heute denke ich rückblickend, das war irgendwie prophetisch und gespenstisch.
Die Autorin Johanna Kietzey, ihr Roman E ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Frau Kietzey, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch hier in SWR Kultur.
Ganz herzlichen Dank.
Und hier im Lesenswert-Magazin kommen wir zu einem zweiten Roman, der ebenfalls auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht, Und Federn überall von Nawa Ebrahimi. Ebrahimi hat 2021 den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewonnen und dort dieses Jahr die Eröffnungsrede gehalten. Ob sie mit ihrem neuen Roman einen Schritt weiter Richtung Deutscher Buchpreis kommt und auf der Shortlist steht, das erfahren wir nächste Woche. Mein Kollege Carsten Otte jedenfalls findet ihr Buch eher wenig preisverdächtig. Ihm kam beim Lesen ein Gedanke, nämlich Berichte aus der Käfighaltung. Das hat mit dem kuriosen Ort zu tun, an dem dieses Buch spielt.
Schauplatz dieses Romans ist ein aufstrebender Geflügelbetrieb im Emsland, wie es ihn wirklich gibt. Auf der Homepage eines mittelständischen Unternehmens am Rande der kleinen nordwestdeutschen Stadt Haren wird jedenfalls stolz verkündet, die Firma Emsland Frischgeflügel sei 2007 um eine 2. Schlacht- und Zerlegelinie erweitert worden. Auf den Fotos der echten, aber gleichsam unwirklichen Firmenhomepage lächeln die Mitarbeiter fröhlich in die Kamera, während sie die Hühnerbrüste auf dem Fließband kontrollieren. Im Roman der deutsch-iranischen Schriftstellerin Nawa Ebrahimi werden nun die Schattenseiten der eintönigen Arbeit beschrieben. Der Betrieb im Buch gehört der fiktiven Unternehmerfamilie Möllring. Auch den Romanort hat Ebrahimi in Lasserin umbenannt. Hier wohnt und schuftet die alleinerziehende Mutter Sonja, die jeden Morgen mit Hennen im Kopf, wie es im Buch heißt, aufwacht. Widerwillig schleppt sie sich zur Arbeit, die darin besteht, die heranrollenden Hühnerbrüste zu prüfen, ob sie vom sogenannten Wooden Breast Syndrom betroffen und damit ungenießbar sind. Die Verholzung des eigentlich weichen Filetstücks tritt vor allem in der Massentierhaltung auf und auch die Schichtarbeiterin Sonja meint, nach all den Jahren bei Möllring an Verhärtungen im Brustbereich zu leiden. Sie möchte jedenfalls nicht länger am Band stehen und denkt sich ständig neue, immer groteskere Formulierungen für ein mögliches Bewerbungsgespräch aus, um endlich einen Job in der Lohnbuchhaltung zu bekommen.
Guten Tag, mein Name ist Sonja Bose. Ich bin ein pflichtbewusster Mensch, eine loyale Mitarbeiterin. Ich fühle mich Möllring verbunden und gebe jeden Tag mein Bestes. An Gott glaube ich außerdem und ich würde beiden, Möllring und Gott, wirklich gerne weiter dienen. Aber bitte geben Sie mir den Job in der Verwaltung. Amen, verdammt.
Der Roman Und Federn überall beginnt mit Witztempo und Drama. Die erschöpfte und dementsprechend dünnhäutige Sonja sperrt die nervende Tochter in der Wohnung ein, aber statt den Fehler umgehend zu korrigieren, lässt sie den Teenager zurück und zieht ihren Arbeitstag mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen durch. Neben Sonja tritt in der zerrupften Möllring-Gesellschaft ein dicklicher Manager namens Merkhausen auf. Der ehrgeizige und etwas einsame Mann will nicht nur die Hühnerbrustproduktion weiter steigern, er kümmert sich, auch während der Arbeitszeit, zunehmend um Justina, eine Frau mit offenbar großen Busen, die ihm in einem deutsch-polnischen Online-Forum auffällt.
Er schätzte Brüste, schon, ja, aber sie mussten ihn nicht gleich auf dem ersten Profilbild anspringen wie ungestüme Hunde.
Schon auf den ersten Seiten wird Merkhausen zur mitteilungssüchtigen Witzfigur gemacht, was seine durchaus interessante und später als endlose Sprachnachricht nachgereichte Familiengeschichte beschädigt. Die leidigen Brüste Busen-Karlauer ziehen sich auch durch andere Figurenmonologe. Nawa Ebrahimi setzt, anders als in ihren vorangegangenen Romanen, auf satirische Überdeutlichkeit. Die Autorin sperrt ihre Charaktere in einen Figurenkäfig, aus dem sie sich nicht befreien können. Das ist angesichts des Schlachthof-Settings so naheliegend wie ermüdend. Zeitweise wirkt der Text wie eine aufgeblähte Hühnerbrust, die beim Braten zusammenschrumpelt und reichlich hormongesättigte Flüssigkeit verliert. Im Emsland ist auch der afghanische Dichter Nassim gestrandet, der nach der Flucht vor den Taliban in der deutschen Provinz um die Anerkennung als Flüchtling wartet. Aufgrund einer Krankheit in Kindertagen ist seine Sehfähigkeit stark eingeschränkt, doch er scheint mehr zu erkennen als die meisten Menschen, denen er in Deutschland begegnet. Seine eher wankelmütige Freundin Justina, die auch mal bei Möllring gearbeitet hat und die sich aus zweifelhaften Gründen auf ein Treffen mit dem aufdringlichen Merkhausen einlässt, ist nahezu geblendet von Nassims Charakterstärke.
Wie gelang es ihm, trotz allem, was er erlebt hatte, so gütig zu bleiben?
Selbst wenn Nassim inzwischen fließend Deutsch spricht, kontaktiert er die hilfsbereite deutsch-iranische Schriftstellerin Roshanak Rasko, kurz Roshi, um sich beim Übersetzen seiner Verse helfen zu lassen. Den deutschen Behörden möchte Nassim mit dem bestmöglichen Werkstück zeigen, dass er ein ernstzunehmender Dichter sei. Leider kommt ihm ein verstörender Unfall dazwischen. Ein rücksichtsloser Zeitgenosse fährt den blinden Stock des Mannes kaputt und begeht Fahrerflucht. Das spricht sich schnell rum in der Provinz. Ein Lokalsender berichtet über den Vorfall und die Reklameleute bei Möllring wittern neue Möglichkeiten der Vermarktung. Dem Flüchtling soll öffentlichkeitswirksam ein Scheck überreicht werden.
Das passt gerade sehr günstig in unsere Marketingstrategie, die muslimische Zielgruppe stärker ins Visier zu nehmen.
Nawa Ebrahimis dritter Roman wartet mit einer Fülle von Themen auf. Es geht in Und Federn überall um Massentierhaltung und Klassenwidersprüche, Arbeitsethik und Leistungswahn, Mutterschaft und abwesende Väter, männliches Dominanzverhalten und weibliche Selbstbehauptung, Flucht und Migration. Auch der Holocaust und die revisionistische Hoffnung auf eine ganz andere Erinnerungskultur werden in dem Buch angesprochen. Doch die thematische Überfrachtung führt zu einer inhaltlichen Oberflächlichkeit, die sich auch in der Sprache zeigt. Hühnermetaphern und Federnsymbolik überzeugen nicht in der ständigen Wiederholung. Die Figuren und Erzählstränge wirken so schematisch angeordnet wie ein Geflügelbetrieb im Emsland.
Geflügelmetaphern sind wohl ansteckend. Carsten Otte über den Roman Und Federn überall der Autorin Nawa Ebrahimi. Das Buch ist bei Luchterhand erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24 Euro. Musik. Er gilt bis heute als Kultautor in Italien, aber in Deutschland kennt ihn kaum jemand. Der Autor Pier Vittorio Tondelli. Er ist mit 36 Jahren an AIDS gestorben, 2 Jahre nachdem sein letzter Roman erschienen ist. Getrennte Räume heißt der und er ist 1989 erschienen. Das Buch kommt jetzt in einer neuen Ausgabe beim Gutkind Verlag heraus. Übersetzt hat es Hinrich Schmidt-Henkel. Eine gute Gelegenheit also, Tondelli wieder zu entdecken. Die Literaturkritikerin Maike Albart hat in den 80er Jahren den damaligen Hype um Tondelli in Italien selbst erlebt und mit ihr spreche ich jetzt im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Guten Tag, Maike Albart.
Hallo, guten Tag.
Tondellis Bücher, die wurden zwar ins Englische und Französische übersetzt, aber bei uns ist er eher ein unbeschriebenes Blatt. Wieso war er in Italien so berühmt?
Ja, er war wirklich so etwas wie eine Kultfigur. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe ab Mitte der 80er Jahre in Italien studiert und in jeder WG standen die Bücher von Tondelli. Er hat so eine elektrisierende Wirkung gehabt auf die italienische Literatur, weil er mit seinem Debüt von 1980 den Betrieb, aber auch die Art des Erzählens aufgemischt hat. Also er war ein Popliterat, er hat sich auf Musik bezogen, er hat simultan erzählt. Er hat sehr deftig, sehr zotig erzählt. Er hat kolloquial erzählt, also Jargon benutzt, die Jugendsprache. Und trotzdem war er hochgebildet und in der Literatur sehr bewandert. Und das hatte etwas ungeheuer Elektrisierendes. Und dann war es auch noch so, dass dieses Debüt von dem Staatsanwalt in L'Aquila beschlagnahmt wurde und aber ein sehr großer Erfolg war unter den Lesern. Und die Kritik hat er so ein bisschen die Nase gerümpft, wobei er dann doch einen ganz wichtigen Status hat. Er hat auch eine herausragende Anthologie veröffentlicht, die hieß Under 25, also auch da so ein amerikanischer Begriff. Das war eine Anthologie für Nachwuchsschriftsteller. Und das war ganz wichtig, denn die hatten eigentlich kein Forum. Und da hat er wirklich Literaturgeschichte geschrieben.
Ja, spannend. Schön, dass wir ihn jetzt quasi wieder lesen können, dass es jetzt den Anreiz gibt, nochmal sich getrennte Räume vorzunehmen. Worum geht es denn in diesem Buch?
Es ist eine Liebesgeschichte, aber gleichzeitig eigentlich so etwas wie ein Bildungsroman. Im Mittelpunkt steht der Held Leo, der von einer Liebesgeschichte sich versucht zu erholen und vor allem von einer sehr dramatischen Trennung. Es ist gleichzeitig ein Requiem, denn es geht um seinen Freund Thomas, einen deutschen Musikstudenten, der in Paris war und mit dem er einige Jahre lang zusammen war, mit dem er viele Reisen unternommen hat. Leo selbst, das ist so ein alter Ego von Tondelli, ist ein italienischer Schriftsteller, der in Mailand lebt und erfolgreich ist und bekannt. Und es gibt so 2 Zeitebenen, also viele Flashbacks. Da wird die Liebesgeschichte im Grunde genommen von hinten aufgerollt, denn das Buch steigt mit einer dramatischen Szene schon ein, als nämlich Leo seinen Freund zum letzten Mal sieht im Krankenhaus. Der junge Mann stirbt mit Anfang 20 an AIDS, ganz elend und sehr dramatisch. Und er kehrt dann nach Italien zurück und ist eigentlich ruhelos, tingelt durch Europa für mehrere Monate, über ein Jahr und sucht nach sich selbst, versucht diesen Tod zu verarbeiten. Und gleichzeitig haben wir eben auf der 2. Ebene diese Flashbacks, Szenen der Liebe, die etwas ganz Intensives hatte, etwas ganz Ausschließliches und gleichzeitig aber auch ein Element, auf dem Leo bestanden hat.
Jetzt heißt dieses Buch ja Getrennte Räume und gleichzeitig schildern Sie, dass es eben eine Liebesgeschichte geht. Wie passt das zusammen? Was haben diese getrennten Räume mit dieser Liebesgeschichte zu tun?
Ja, das ist genau dieses Element, auf dem Leo besteht. Er wünscht sich, auf Italienisch heißt das Buch ja Camere separate, getrennte Zimmer. Ich finde Räume aber eine gute Übersetzung. Er braucht Distanz. Er ist Schriftsteller und die Ausschließlichkeit, die sich Thomas, der Freund, in der Liebe wünscht, die braucht er für das Schreiben, für die Literatur. Also die Symbiose geht er nicht mit seinem Freund ein, sondern er braucht auch diese Intensität mit dem Schreiben, mit der Sprache, mit der Literatur. Und er besteht also auf dieser Distanz. Deswegen der Titel.
Ich habe ja gerade das Wort Liebesgeschichte verwendet. Sie haben gerade beschrieben, dass es auch um Leos Schreiben geht, dass ihm sein Schreiben sehr wichtig ist. Was ist die Pointe des Romans? Weil eine klassische Liebesgeschichte scheint es ja also doch nicht zu sein.
Nein, es geht auch sehr um die Form des Erzählens. Es sind musikalische Sätze, mit denen Tondelli arbeitet. Also drei verschiedene Sätze mit verschiedenen musikalischen Tempi. Und eigentlich ist es der Versuch, ein Thema immer wieder zu variieren, auch mit verschiedenen Tempogebungen. Also mal ist es ein Allegro, mal ist es ein Andante, Andante con Moto, und dann ist es ein sehr langsamer Satz. Und das, finde ich, passt sehr gut zu dieser Stimmung, weil es ja um so etwas Universelles geht wie Liebe. Also es ist so ein flächiges Erzählen. Und da bringt er so etwas Innovatives, auch für ihn Neues, weil er bricht mit seiner Darstellungsweise der früheren Romane und dieses universelle Thema der Liebe zusammen. Und das finde ich hochspannend. Und das wirkt auch heute noch sehr, sehr gut.
Und gleichzeitig ist dieser Text auch sehr körperlich. Also es geht um Thomas Krankheit, es geht um das Begehren zwischen diesen beiden Männern. Es geht auch viel um Reisen, die sie gemeinsam unternommen haben, aber die vor allen Dingen auch Leo dann unternimmt, als er dann so rastlos ist nach Thomas Tod. Also das sich durch die Welt bewegen mit seinem Körper. Das ist ja ein ganz besonderer Stil, den Tondelli hat. Was erzählt dieser körperliche Stil auch über Leos Einsamkeit? Auch vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber vielleicht auch über die damalige Zeit und vielleicht auch die fehlende Akzeptanz queeren Begehrens in der damaligen italienischen Gesellschaft.
Ja, das hat Tondelli interessanterweise absolut harsch zurückgewiesen in den Interviews. Er hat gesagt, ich erzähle von einem Mann, der einen anderen Mann begehrt und liebt, aber nicht von Schwulen. Darum ging es ihm nicht, sondern er wollte, da war er wirklich ein Universalist, darauf bestehen, dass der Mensch im Angesicht des Todes und im Angesicht der Liebe gleich ist. Also das war ihm ganz, ganz wichtig. Aber Sie haben schon recht, ich finde, das ist eine sehr gute Beobachtung mit diesem körperlichen Erzählen. Es geht interessanterweise auch mehrfach um den Körper der Mutter. Also die Mutter oder einer mütterlichen Figur, die ihn auf dem Fahrrad nach Hause bringt. Es gibt sehr schöne Szenen, die in der Emilia in seinem Heimatort angesiedelt sind. Da geht es auch um die Statue des Christus, des sterbenden Christus, diese Holzstatue. Auch das natürlich ein Emblem für diesen sterbenden Thomas. Noch etwas finde ich bemerkenswert, das ist, das haben Sie jetzt ja auch genannt, diese verschiedenen Schauplätze gibt. Also Tondelli ist jemand, der das Europäische in die Literatur gebracht hat, diese Schauplätze, die europäischen Großstädte, Amerika, der also im besten Sinn sehr kosmopolitisch war und der sich sehr stark bezogen hat auf Ingeborg Bachmann, das 30. Jahr, diese Erzählung, auf Rilke, die Duiniser Elegien und auf Roland Barthes sprach eine Fragmente der Liebe und da klingen auch immer mal Zitate an. Also er war wirklich auch umfassend gebildet und wollte das zusammenbringen mit seinem sehr eigenen Stil, der mal ganz ruhig war und mal dann wieder eben wie so ein Andante con Moto ganz eilig.
Wie wurde denn getrennte Räume diskutiert, als das Buch 1989 erschienen ist?
Sehr kontrovers. Es hat eine große Leserschaft gefunden. Und dann gab es aber auch ganz harsche Verrisse, die ihm Sentimentalität vorgeworfen haben, die ihm vorgeworfen haben, das sei viel zu sehr auf diese Liebesgeschichte abgestimmt. Aber das ist ungerecht. Und man hat das dann tatsächlich, das finde ich auch eine ganz witzige Wendung, 10 Jahre nach Tondellis Tod noch einmal revidiert. Da gab es große Kongresse, da haben sogar dieselben Kritiker, die damals dann das doch eher ja, mit Distanz behandelt haben, gesagt, nein, wir haben uns geirrt. Tondelli hat da auch eine Wendung genommen, also auch innerhalb seines Werkes. Das ist ein sehr wichtiger Roman. Er hat da eine neue Tonlage gefunden und sie haben dann anerkannt, was er auch stilistisch und auf formaler Ebene erreicht hat. Also eine sehr aufregende Rezeption, die auch so ein bisschen die, denke ich, gesellschaftlichen Umbrüche in Italien markiert.
Die Literaturkritikerin Maike Albart über den Roman Getrennte Räume von Pier Vittorio Tondelli. Das Buch erscheint in einer neuen Ausgabe im Gutkind Verlag. 280 Seiten hat es und es kostet 25 Euro. Maike Albart, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
War mir ein großes Vergnügen. Ihnen vielen Dank.
Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden die Gespräche sowie alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Kass. Ich bin Christine Hartauer und für heute verabschiede ich mich mit dem Song True Love Can't Be Blind von dem Soul-Sänger Curtis Harding. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays,
I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be.